Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Willkommen zu dieser 27. Episode von Mama macht Business. Im Gedankenkarussell erzähle ich dir heute davon, warum ich letztes Jahr ein Buchprojekt abgesagt habe. Denn in der Kaffeepause spreche ich mit einer Expertin für Buchmarketing. Wir drehen uns rund um dieses Thema und natürlich auch um ihre Selbstständigkeit. Johanna Hegermann ist zu Gast und wird uns Rede und Antwort stehen. In Mamas Werkzeugkiste habe ich mal wieder so eine Methodenempfehlung für dich. Die finde ich ganz praktisch mal wieder rauszuholen. Und bei Mama sagt, da teile ich eure Erfahrungen rund ums Thema Buchschreiben. Wie ist da so der Stand bei euch? Lang gehegter Wunsch oder schon realisiert? Da reden wir drüber. Gedankenkarussell. Letztes Jahr stand ich vor der Möglichkeit, eventuell ein Buch mit einem Verlag zu schreiben. Der Prozess begann relativ vielversprechend. Also ich habe so einen Pitch abgeliefert und dann ging es in die Diskussion über das Buchprojekt sozusagen. Also da war noch nicht näher irgendwas festgelegt oder so, aber es war quasi angeschoben. Viele hätten natürlich diese Gelegenheit ohne zu zögern ergriffen. Habe ich auch erstmal so gedacht. Doch in diesem Warten auch auf weitere Entscheidungen und so weiter, habe ich gemerkt, wie ich mich einfach immer unwohler damit fühlte, mit der inhaltlichen Ausrichtung dieses geplanten Buches. Es lag jetzt nicht etwa daran, dass ich das Thema nicht hätte beherrscht oder darüber kein Buch hätte schreiben können. Ich hatte vielmehr das Gefühl, dass die inhaltliche Ausrichtung des Buchprojekts nicht mit meiner Vision für mein Business und meine mittel- und langfristigen Ziele übereinstimmte. Ich habe mir also die Frage gestellt, soll ich wirklich ein Buch über ein Thema schreiben, für das ich eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen werden will? Meine Vision für die Zukunft schärfte sich in diesen Monaten gerade, also Ende letzten Jahres. Und das Buch lief so ein bisschen parallel an. Und es passte einfach nicht zu dieser Vision, die sich schärfte. Und ich habe immer gemerkt, dass es irgendwie so eine Art Störfaktor ist. Es war eine wirklich schwierige Entscheidung, das Buch abzusagen. Also das Buch, was jetzt noch nicht feststand. Das soll jetzt nicht so klingen, dass ich den Buchvertrag abgelehnt habe, so nach dem Motto. Sondern ich habe schon in dem Prozess überhaupt, dass die Überlegung da zu diesem Projekt entstand, habe ich mich dann entschieden, das gar nicht weiterzuführen und auch niemanden mehr damit zu beschäftigen, weil es einfach nicht passte, obwohl eben dieses Buchschreiben natürlich eine absolut prestigeträchtige Angelegenheit ist. Also es kann einfach helfen, sich als Expertin zu positionieren. Ja, aber genau deshalb ist es natürlich extrem wichtig, dass es zum eigenen Profil passt und dass es zur eigenen Vision passt, denn man will ja davon was haben. Denn die Realität ist, dass solche Buchprojekte nur in den seltensten Fällen für die Autoren finanziell lukrativ sind. Es gibt natürlich diese Buchprojekte, die am Ende auch ordentlich was abwerfen. Aber ich sag mal, ja, also mit meiner Reichweite und so weiter, da hätte ich mir nichts vormachen müssen. Insofern wäre das ein Projekt gewesen, das hätte man gemacht, wenn man damit das eigene Profil schärfen möchte. Hat also nicht reingepasst. Und mir war auch klar, dass nach dem eigentlichen Schreiben des Buches, was ja schon mal eine Riesenarbeit ist, und ich habe auch gedacht, wende ich jetzt die Zeit dafür auf, ein Buch zu schreiben, oder arbeite ich eigentlich weiter an meiner Vision und richte mich eher dahingehend aus? Und nach dem Schreiben des Buches hätte ja die Arbeit auch erst begonnen, denn dann wäre die Verantwortung da gewesen, das Buch zu vermarkten und daraus meinen Hauptcontent zu machen, für dieses Buch zu stehen. Und das war überhaupt nicht das, was ich wollte und was ich mir vorstellen konnte für die nächsten Monate und ja, vielleicht auch Jahre. Ich wollte meine Energie und die Zeit einfach in Projekte investieren, die wirklich sich lohnen und die mir langfristig einfach Nutzen bringen. Und so entschied ich mich also dagegen, das Buch zu schreiben. Es war eine Entscheidung, die ja einige vielleicht überrascht hat, aber für mich war das so absolut richtig. Ich habe mich nach dem Absagen absolut gut gefühlt. Ich habe das überhaupt nicht bereut und daran habe ich natürlich gemerkt, dass es auch richtig war. Es war so ein bisschen auch eine Bauchentscheidung, die aber zu meinem Kopf passte. Also diese Erfahrung hat mir einfach nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, auch immer wieder zu fragen, inwiefern passen bestimmte Chancen und Möglichkeiten zu den eigenen Zielen des Businesses. Und dann eben auch Entscheidungen zu treffen, die wirklich damit im Einklang stehen. Heute habe ich in der Kaffeepause eine Expertin zu Gast, die sich mit dem Bereich Buchmarketing absolut auskennt, die uns wertvolle Einblicke geben wird, wie man Buchprojekte erfolgreich umsetzen und vermarkten kann. Und vielleicht hilft sie euch, eine fundierte Entscheidung zu treffen, falls ihr selbst einmal vor einer ähnlichen Möglichkeit stehen solltet. Kaffeepause. Johanna Hegermann begann ihre Karriere bei der Zeitung und war 8 Jahre lang Redakteurin. Mit ihrer Schwangerschaft und den damit verbundenen gesundheitlichen Herausforderungen änderte sich ihr Leben radikal. In dieser neuen Situation fühlte sie sich unproduktiv und uninspiriert, bis sie sich an ihren Traum erinnerte, ein Buch zu schreiben. Hanna startete den Zeilenschlinger-Podcast, um motiviert zu bleiben und sich zu vernetzen. Durch den Podcast entdeckte sie ihre Leidenschaft für Buchmarketing und erkannte, dass viele Autoren in diesem Bereich Unterstützung brauchen. Daraufhin absolvierte sie eine Weiterbildung als Lektorin und entschied sich, sich im Buchmarketing selbstständig zu machen. Seit dem 1. Juli 2022 hilft sie anderen Autoren, ihre Bücher erfolgreich zu vermarkten und hat dabei ihre eigene Berufung gefunden. Hanna kombiniert ihre journalistische Expertise mit ihrem Marketingwissen und bietet eine einzigartige Perspektive für alle, die ihr eigenes Buchprojekt voranbringen möchten. Herzlich willkommen, liebe Hanna. Wie schön, dass wir es endlich geschafft haben, uns heute hier zu treffen.
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Ja, es hat eine Weile gedauert, weil irgendwie kam so ein Winter dazwischen und so ein paar Kita-Viren. Aber jetzt ist es doch noch möglich und ich freue mich sehr, denn wir reden heute über dein Business, wie du dazu gekommen bist und wie du das Ganze im Alltag gestaltest, wie dein Zeitmanagement so aussieht mit 2 Kindern. Das interessiert mich sehr.
Ja, meistens ist ja dort Zeitmanagement arbeiten, wenn man kann. Das kann ich auf alle Fälle schon mal vorab stellen.
Ja, das ist so ein kleiner Spoiler sozusagen. Starten wir mal zum Warmwerden. Du hast mir schon erzählt oder wir haben im Intro schon gehört, du hast dich aus der 2. Elternzeit heraus selbstständig gemacht. Wie kam es dazu? Warum? Und wie genau hast du das gemacht?
Also für mich war klar, ich komme ursprünglich von der Zeitung. Ich habe also lange als Redakteurin gearbeitet und das bei einer Tageszeitung. Und dort passieren die Nachrichten nun mal am Tag. Das heißt, meistens hat man so gegen 10 Uhr angefangen und offiziell gegen 18 Uhr. Aber ich saß auch öfter mal so auch bis 23 Uhr mal da oder mindestens eigentlich 20 Uhr da. Und mir war klar, das kann ich nicht so vereinbaren. Das möchte ich auch nicht mehr, weil ich auch eigentlich gemerkt habe, es waren nie ganz meine Themen. Ich bin der Zeit dort sehr dankbar, ich habe da viel gelernt, aber ich habe gewusst, ich möchte die Kinder auch sehen, die ich bekomme. Also wollte ich was Eigenes machen und hatte auch mehr so, ich bin mir da mehr so zugekommen. Also ich wollte vor allem als erstes tatsächlich Autorin werden und habe mich dann erstmal mehr darum damit befasst und gemerkt, das dauert sehr lange. Wie kann ich aber was kurzfristig hinbekommen, weil das Ende der Elternzeit stand an und wollte es dann erst als Lektorin machen und habe dann gemerkt, wie viel Spaß mir Marketing macht und gerade Autorinnen haben damit oftmals ein Problem, weil es eher so dieses, jetzt muss ich auch noch Marketing machen, also einen ganz anderen Ansatz haben als der Spaß dahinter, den man eigentlich haben kann. Und ja. da setze ich an, da will ich helfen, eben genau die richtige Kommunikation zu finden, also für das Projekt, für das man sich begeistert, die Begeisterung an seine Zielgruppe zu übertragen.
Wie bist du dann gestartet? Wie hast du deine Positionierung der Außenwelt erklärt?
Ich bin tatsächlich mit Reels gestartet. Wie gesagt, bei mir war es sehr so dieses, ich mach mal irgendwie so mit. Dadurch, dass es halt ein sehr kreativer Bereich ist, aus dem ich komme und ich auch ganz anders ansetzen wollte. Theoretisch hat es ja eigentlich schon angefangen mit einem Podcast. Also ich habe als ich gesagt habe, ich wusste, ich werde nochmal schwanger. Und ich habe 2 Kinderwunschkinder und für mich war klar, es wird ähnlich laufen wie beim ersten Mal. Und für mich bedeutete das, ab dem Tag 1 der Schwangerschaft bin ich krank. Gar nichts mehr, ich habe Schmerzen. Für mich war wirklich, man kann krank sein, wenn man schwanger ist. Und ich wusste, ich möchte nie wieder so antriebslos sein, nie wieder so ziellos sein wie in der ersten Schwangerschaft, wo ich sämtliche Streaming-Kanäle alle geguckt habe und einfach das Gefühl hatte, ich wirklich, ich verblöde, ich kann nicht mehr. Es wurde immer kleiner, meine eigene Welt. Und das wollte ich nie wieder erleben. Und deswegen hatte ich dann den Podcast gestartet, den Zeilenschlinger-Podcast. Und auch aus dem Gefühl heraus, irgendwie gibt es genau dieses Konzept noch nicht, dass man sich locker darüber unterhält, also im deutschsprachigen Raum nicht, dass man sich locker übers Schreiben unterhält. Es sollte eine Form von Marketing sein, Vernetzen sein, aber auch für mich, dass ich dranbleibe und regelmäßige Termine habe, die mich dann auch, also mir hilft das, wenn ich Termine habe, dran zu bleiben. Egal, ob ich jetzt krank bin oder nicht, dass ich eben weiß, es geht weiter. Leute sind auch von mir mit abhängig und ich bin von ihnen abhängig. Und dann fing ich an, eben rumzuspielen, das Ganze mit dem Marketing. Dann wurden Reels sehr groß und ich habe wirklich tatsächlich solche Mama schreibt Alltagsvideos gemacht, wie man das Ganze verbinden kann und hatte Spaß dabei. Ich hatte wahnsinnig Spaß dabei.
Ja.
Dass das die falsche Zielgruppenansprache für LeserInnen ist, habe ich dann später gelernt und das dann auch mit implementiert. Aber das war so der Start, dass ich gesagt habe, ich habe mir tatsächlich erst die Positionierung kam, aber ich habe mir erst die Audience, erst die Community aufgebaut, bevor ich genau wusste, was ich mache und bevor ich gesprungen bin. Aber dafür konnte ich es dann aber auch gleich in der Elternzeit.
Das ist ja besonders spannend, weil eigentlich hast du ja dann 2 Zielgruppen gehabt. Du hast zum einen ja die AutorInnen gehabt, die sozusagen dich als Marketing-Expertin ja auch buchen können sozusagen und auf der anderen Seite aber für dein eigenes Buch LeserInnen zu finden. Oder ja, das sind die beiden Zielgruppen, die eigentlich auf deinem Account unterwegs sind.
Wahn. Ich denke vor allem Wahn, weil ich das mittlerweile ausgelagert habe. Ich hatte also eine Extramarke aufgebaut, weil ich habe halt nicht über Marketing fürs Genre beispielsweise gesprochen. Da hätte ich vielleicht besser diesen Spagat hinbekommen können, dass ich sage, ich spreche jetzt hier auch LeserInnen an. Ich baue aber eine zweite Marke gerade auf, weil Ende 2024 wird halt mein Buch tatsächlich auch erscheinen. Ich habe das sehr zurückgenommen, weil ich erstmal den Rest aufbauen musste und wollte. Aber wie gesagt, ich habe mich auch während der ganzen Zeit weitergebildet, mehr gelernt. Jetzt ist Zielgruppe mit eins meiner Themen und wie wichtig das ist, dass man eine klare Zielgruppenansprache hat. Und wenn ich halt Autorinnen erzähle, was sie wie machen könnten oder wie ich sie unterstützen könnte, wie sie selber über ihre Geschichten sprechen, dann ist halt ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich selber über meine Geschichten spreche. Ja. Und ich merke eine Ballung von Autorinnen im Bereich Kinderbuch und im Bereich Fantasy. Das heißt also eigentlich auch so, wie meine Interessen sind, auch die Beispiele, die ich bringe. Es wird mir also mithelfen, aber halt definitiv nicht ausschließlich und sie sind für einen anderen Zweck bei mir. Sie sind nicht jetzt bei meinen Kanälen, bei meinem Podcast oder irgendwie in meinem Umfeld, weil sie mein Buch lesen möchten. Wäre schön, wenn sie es tun, aber es ist halt nicht die Hauptgeschichte mehr.
Ist aber total interessant, dass du das sagst, also dass du das getrennt hast, genau aus dem Grund, eben die Zielgruppenansprache klar zu halten. Denn ich glaube, das ist für viele eine Herausforderung, wenn sie eben zum Beispiel unterschiedliche Themen haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, in der Selbstständigkeit ist es ja häufig so, dass man vielleicht auch mal noch ein anderes Feld findet, wo man sagt, da probiert man sich auch noch mal aus. Und dann aber die Überwindung, macht man jetzt noch einen zweiten Kanal, weil sind wir ehrlich, das ist ja auch doppelter Aufwand. Das ist einfach Arbeit. Man muss die Ideen haben, man muss es produzieren, man muss es schneiden, man muss es hochladen. Es ist einfach Arbeit. Aber umso spannender, dass du diesen Schritt auch wirklich gemacht hast. Wir müssen jetzt natürlich unbedingt wissen, worum sich dein Buch dreht, thematisch.
Also das Buch ist eine Portal-Fantasy. Portal-Fantasy bedeutet eigentlich nur eine Fantasy, in der ein Portal vorkommt. Das heißt also, es startet in unserer Welt und geht in eine andere Welt. In meinem Fall ist es eine magische Bibliothek, die hinter unseren Regalen existiert. Man kann sich denken, dass ich in der Schwangerschaft einfach sehr lange auf ein Regal gestarrt habe, bis die Idee kam. Und genau diese Bücher, diese Bibliothek ist halt in Gefahr, weil dort ein bücherfressendes Ungetüm unterwegs ist. Und eine Schülerin wird dort in diese Bibliothek gezogen und darf sich dem stellen und herausfinden, was sie denn unternehmen kann, um auch die Geschichten der Menschheit zu retten.
Das ist so super spannend.
Das Grobe. Das. Und was dieser zweite Markenaufbau und diesen Workload angeht, das ist auch etwas, womit ich immer wieder kämpfe und weswegen meine Prioritäten vor allem in meiner Selbstständigkeit sind und ich beim Rest jetzt aber auch wirklich ausprobiere, spiele, aber mich nicht mehr unter Druck setze, weil ich es, wo wir wieder beim Thema Eltern sind, weil ich es nicht schaffen würde. Ich gucke, dass ich das hier eine Regelmäßigkeit ist, wann mein Newsletter, die Rasenorange, erscheint, wann mein Podcast erscheint, dass hier was passiert und das andere, wenn es geht. Und jetzt war ich beispielsweise gerade hier, haben wir 5 Wochen, irgendwie war hier jemand immer krank und ich übernehme dann auch oftmals die Betreuung in der Krankheit und war dann halt selber auch krank. Es bleibt liegen und dann muss man hart priorisieren.
Ja. Das ist eine Riesenherausforderung. Da wären wir schon bei einem spannenden Thema. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass du jemand bist, der gerne mit Deadlines arbeitet, damit man einfach das Gefühl hat, es geht voran, der nächste Termin ist wieder in Sicht, es bleibt nicht stehen. Wie genau organisierst du dann das, dass du eben das alles im Blick behältst und vor allem mit Blick auf dein Buch, wie macht man denn das, da mit so Deadlines vielleicht zu arbeiten? Also wie kommt man denn da voran mit sich selbst?
Also für alles, was ich jetzt im Unternehmerischen mache, habe ich einen kleinen Trick 17 sozusagen gemacht. Ich mache eigentlich kein großes Projekt alleine. Ich habe immer, ich habe zum Beispiel einen Instagram-Kurs, den mache ich mit Janette Zentel, das ist auch ein Schreibcoach. Ich habe einen AutorInnen-Club, wo man lernt, sich selbstständig zu machen, als Autorin, als freie Autorin unterwegs zu sein, im Thema Marketing, aber auch Buchhaltung, Steuer, Buchsatz, also die ganze Gestaltung drumherum findet darin statt. Das mache ich mit Jessica Kaluza, sie ist alleinerziehende Mutter, das heißt also auch da fangen wir uns gegenseitig auf. Ich habe noch der Zeilenschlinger-Podcast, den mache ich auch nicht alleine. Also gerade für die großen Projekte, die mir wichtig sind, wo ich eine Regelmäßigkeit möchte, weil da bleiben, also konsistent da bleiben, ist halt wirklich wichtig. Und deswegen mache ich nichts davon ganz alleine, weil man halt ausfallen kann. Und ich nicht in der Position bin, dass ich sage, so von wegen, ich hole mir jetzt hier jemanden, der mich da assistiert, ich hole jetzt hier jemanden, sondern dass man einfach direkt gemeinsame Projekte startet. Und was das Buch angeht, die Deadlines kommen automatisch, wenn man selber die ganze Zeit sagt, Ende des Jahres erscheint das Buch. Und zweitens ist es jetzt auch gerade im Lektorat, danach ist ein Korrektorat gebucht, das heißt, ich muss auch mich dann ransetzen, dass es rechtzeitig fürs Korrektorat lektoriert ist, damit es halt weitergeht. Also es hängen auch wieder andere Menschen mit dran und für mich funktionieren Deadlines am besten, wenn halt andere mit im Spiel sind.
Ja, super spannendes Konstrukt und sehr inspirierend, finde ich. Darüber muss ich auch dringend mal nachdenken, wo ich sowas vielleicht mal machen könnte. Ich habe
den weniger einsam gerade tatsächlich in so einer Selbstständigkeit.
Weil definitiv.
Ich sitze hier viel alleine, wirklich in diesem Raum. Ich habe schon kurz vorher erzählt, ich wohne hier auf einem winzigen Dorf in Mecklenburg. Hier ist drumherum wirklich meilenweit nichts. Hier gibt es mehr Hühner als Menschen in der Umgebung und schon allein auf diesem Grundstück. Und es hilft tatsächlich, einen Weg hinaus zu haben, regelmäßig mit Menschen zu sprechen. Und jetzt, ich liebe die Arbeit mit KundInnen, aber tatsächlich mit Menschen auf einer Ebene, es ist so viel bereichernder, wenn man halt in dieses Brainstorming geht, wenn man beide am gleichen Ziel arbeitet. Kann das wirklich nur empfehlen.
Ja. Nee, also genau so, wie du es sagst, das klingt total sinnmachend, weil es nämlich genau immer die Herausforderung ja an der Selbstständigkeit ist, dass man sich immer wieder selbst motivieren muss, dass man immer wieder aus seinem Trott rauskommen muss und vor allen Dingen, dass einem ja häufig auch einfach der Blick aufs Ganze manchmal auch verloren geht einfach. Man sieht es einfach nicht, man steckt zu tief drin und wie gut ist es, wenn man dann noch jemanden mit dabei hat, der vielleicht auch mal wieder frischen Wind reinbringt. 2 Leute, die einfach mitdenken oder 3.
ist tatsächlich also aber dann richtig. So ein bisschen dieser Rahmen, dass man aber auch hier wieder gucken muss, dass halt nichts so verloren geht von den Fäden, die man auslegt, dass man da nicht irgendwie sozusagen ständig was fallen lässt. Deswegen würde ich da auch empfehlen, es nicht ganz so zu machen wie ich. Und ich versuche halt, ich habe halt immer dieses, ich habe auch sehr viele Business-Podcasts und sowas gehört auf dem Weg zur Selbstständigkeit, aber halt, die Einnahmen diversifizieren. Das ist etwas sehr, was hängen geblieben ist, und deswegen habe ich sehr viele Projekte, da muss man natürlich vorsichtiger sein. Und ich weiß, wir starten jetzt zum Beispiel beim Zeilenschlinge-Podcast, starten wir jetzt noch Schreibcoachings. Das heißt, also hier wird es dann auch noch da weitere Kurse geben, und da bin ich froh, dass wir da auch nicht nur zu zweit sind, sondern wieder eine Gruppe von Menschen. Und aber ich würde gucken, dass man eins nach dem anderen macht. Also man reibt sich schon sehr dünn.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass
ich bin sehr ehrgeizig, ist noch mit so die Sache.
Für mich ist das immer eine Schwierigkeit, tatsächlich diese unterschiedlichen Themen im eigenen Kopf auch zu strukturieren. Ich schreibe super viel auf, um einfach Sachen auch zu strukturieren und klar zu kriegen, wo, also gerade auch, wenn wir über Marketing reden, das eine ist ja, die Dienstleistung zu erbringen und eben den Job zu machen. Das andere ist aber, darüber zu reden und anderen erstmal klar zu machen, was man da eigentlich macht und warum man jetzt gerade das wieder macht und hier, also so eine Konsistenz zu erzeugen, wie du ja auch gesagt hast. Das finde ich schon sehr herausfordernd und erfordert schon einiges an Gehirnschmalz. Wie machst du das? Hast du da jemanden, also setzt du zum Beispiel bei sowas auf Coaching, oder bist du da jemand, der wirklich alleine auch strukturiert am Whiteboard sich Sachen überlegt? Wie bist du so drauf, um deine eigenen vielen Projekte vielleicht so unter so ein Dach zu bekommen, damit du selber darüber auch geordnet sprechen kannst?
Also ich habe zumindest den Vorteil, dass für mich immer sehr klar war, in welchem Bereich ich bin. Das heißt, auch wer meine Zielgruppe ist und dementsprechend, welche Themen diese Zielgruppe wichtig sind. Das heißt, das war ein Vorteil, dass ich immer eigentlich an der gleichen Person dran bin, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, gerade wenn wir jetzt auch über das Schreiben an sich sprechen. Das ist da ein Vorteil. Ansonsten, gerade was Struktur angeht, bin ich nicht die beste Ansprechpartnerin. Ich bin halt so Typ kreatives Chaos, würde ich fast sagen. Deswegen bin ich auch da sehr froh, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich genau weiß, das ist meine Schwäche. Mir bringt es jetzt mehr Struktur, seitdem ich meine eigene Content-Strategie umgestellt habe, und Sprechen ist halt meins. Das heißt, Podcast ist definitiv meins. Ich habe deswegen noch einen zweiten Podcast gestartet, wo es hieß, wie machst du da, warum, wie das jetzt noch und noch was und noch was. Für mich ist es hier die Möglichkeit, es zu strukturieren. Ich weiß, freitags erscheint das, ich führe unheimlich gerne Interviews, ich weiß, ich kann dann halt definitiv jeden Freitag noch ein Newsletter halt raushauen, und das bringt seitdem viel mehr Struktur rein, und ich habe natürlich auch diese Long-Content-Form, die mir da dann hilft. Aber bei Social Media, obwohl das ja eigentlich der Moment ist, womit ich angefangen mit der Positionierung, ging halt los, Instagram für AutorInnen, ist es halt, ich mache und gucke und habe halt Spaß. Ich möchte es auch nicht unbedingt so strukturieren bei anderen Kanälen wie im Zeilenschlinger-Podcast. Da ist es sehr strukturiert. Da weiß ich genau, was an welchen Tag kommt. Beim Right Choice Club, das übernimmt tatsächlich Jessie, die sich dort darum kümmert, was wann wie erscheint. Weil bei mir, ich möchte mich gar nicht so dem unterordnen. Es ist natürlich nicht so gut, dass es dann nicht so vorbereitet ist, wenn man mal länger krank ist. Aber seitdem eben, wie gesagt, Podcast und Newsletter, lief jetzt auch, weil als ich krank war. Weil ich wusste, das muss laufen, das läuft. Da habe ich wieder diese Deadline, ich muss es machen, weil ich habe es ja gesagt, dass ich es mache. Bei Social Media, da denkt man so, na ja, es ist mal so. Ja. Aber Struktur ist definitiv meine Schwäche.
Ja. Und der Podcast, du hast gesagt, hast einen zweiten gestartet. Sind das für dich schon Einkommenskanäle oder sind das Marketingkanäle?
Der Zeilenschlinger-Podcast ist tatsächlich mittlerweile, er trägt sich noch nicht selbst, aber seitdem dort Werbung läuft, also wir sprechen dort direkt die Autorinnen an, die dürfen bei uns Werbung schalten, da sprechen wir die teilweise mit ein oder sie geben uns die Audiodatei, das heißt, also es ist sehr selbst organisiert, seitdem trägt er sich zum Teil, Das heißt, er soll sich, das ist eigentlich der Plan für dieses Jahr, dass er sich selber trägt. Mhm. Wird dann aber noch ein bisschen anders sein, seitdem wir überlegt haben, jetzt eben diese Coaching-Kurse noch zu machen, hat es natürlich einen anderen Anspruch bekommen wieder. Mhm. Und der Buchbeast-Podcast, das ist der zweite jetzt, das ist reiner Marketingkanal. Da werde ich keine Werbung schalten, außer eben für mich. Da werde ich jetzt nicht solche Sachen machen, sondern es hilft mir, hier wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ist tatsächlich auch ein Schritt weiter, während der Zeilenstinger-Podcast für angehende AutorInnen ist. Das heißt, hier gibt es viel ums Schreiben, auf dem Weg zum ersten Buch, welche Themen beschäftigen mich, worauf muss ich achten, welche Fragen muss ich stellen, ist der Buchbeast-Podcast der Schritt weiter. Wie hat die und die Person das geschafft? Wie kann ich mich da professionalisieren? Wie kann ich da erfolgreicher werden? Also es ist wirklich der Schritt weiter, wo es ein bisschen mehr in die Tiefe geht, ein bisschen mehr Special Interest und sehr ausgerichtet auf dem, was ich halt auch an Angeboten habe. Mhm.
Ich habe ursprünglich Bibliothekswissenschaft studiert. Bibliotheks- und Informationswissenschaft, ja. Also jetzt bin ich nie in der Bibliothek tätig gewesen und bin da jetzt auch nicht total passioniert. Aber so ein bisschen was ist schon noch hängen geblieben von den Themen rund ums Buch. Stichwort Selbstverlag beziehungsweise Verlagssuchen. Also das, was ich immer mitkriege von meinen KollegInnen, die sich um das Thema Buch drehen, also die ein Buch herausbringen und dann auf der Suche nach einem Verlag sind. Das ist ja immer so eine der großen Fragen und da fällt dann immer sowas wie Buchmesse, Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse, wo man sich dann anstellt und sich einen Verlag sucht. Oder, also ich will darauf hinaus, wie bist du denn da so aufgestellt? Was sagst du, ist es gut, einen Verlag mit im Boot zu haben? Oder bist du mittlerweile der Meinung, dass man mit so einem Selbstverlag auch ganz gut fahren kann, insbesondere im Hinblick auf Buchmarketing? Was ist so deine Erkenntnis aus den letzten Jahren?
Es ist erstens eine Typsache. Und zweitens gehen tatsächlich viele Autorinnen in diese Branche hinein und sagen, ich möchte zum Verlag, damit ich kein Buchmarketing machen muss. Und das ist leider ein wahnsinniger Irrtum, denn diese Zeiten sind vorbei. Jeder Verlag ist darauf angewiesen, dass die Autorinnen selbst ihr Buch vermarkten, sich als Persönlichkeit vermarkten. Sie haben nämlich keine Zeit mehr, Marken aufzubauen. Ja, je nachdem, welcher Listenplatz das ist, stecken sie dort auch Budget hinein, obwohl es tatsächlich bei den großen, vorderen Listenplätzen wird ein Löwenanteil an Budget reingesteckt und der Rest, den können sie dadurch finanzieren, weil die meisten Bücher sind auch für Verlage Verlustgeschäfte und durch die erfolgreichen Bücher können sie aber weiterhin eine Themenvielfalt bieten. Das heißt, es hängt an dir selbst, dass du was machst. Das heißt, wie gesagt, dieser Mythos ist schon mal leider ad acta gelegt. Die Vorteile, die ein Verlag an sich bringt, ist, dass Beziehungen schon geknüpft sind. Es bedeutet auch nicht, dass man im Buchhandel landet, je nachdem, welcher Verlag das ist und an welchem Listenplatz das ist, denn der Regalplatz ist beschränkt. Das heißt also, es ist auch nicht garantiert, dass man im Buchhandel landet, dass man von Leuten rausgegriffen wird und oh ja, das ist es und nehme ich es mit. Also wieder auch, wie gesagt, zielgruppenabhängig und wo lande ich denn, aber auch welcher Verlag, denn es gibt auch sehr viele kleine Verlage, die keine oder kaum Bücher in den Läden haben. Und dann ist halt der große Unterschied ist tatsächlich eigentlich die finanzielle Situation, kann man sagen. Auch ein bisschen tatsächlich auch der fachliche Hintergrund auch das. Denn ein Verlag, die haben meistens eben schon die Beziehung, die wissen, was kommt an, die helfen bei der Titelsuche und sie gehen sie verlegen. Das heißt also, sie gehen die Vorkosten, übernehmen sie, was Lektorat angeht, was Druck angeht. Das heißt, die übernehmen das. Man hat keine finanziellen Aufwand, wenn ein Buch dort zu verlegen. Übrigens, alles andere ist nicht seriös, bitte keine Druckkostenzuschussverlage. Das ist bei uns ein großes Thema in der Branche, denn das sind dann keine Verlage, die machen das Geschäft damit, dass sie halt schon AutorInnen ja leider ausnutzen an der Stelle. Allerdings ist tatsächlich, hat man fast, auch hier bitte immer ein bisschen Vorsicht, aber hat man fast mehr wirtschaftliche Möglichkeiten im Self-Publishing als im Verlag. Denn die Margen sind bei Verlagsbüchern sehr gering. Das lohnt sich für viele Autorinnen nicht. Das heißt, wenn man wirklich das Ziel hat, ich möchte mit meinen Büchern Geld verdienen, hat man fast mehr Chancen, weil mehr Freiheit auch im Marketing. Du kannst halt selber sagen, ich möchte das und das jetzt drucken lassen, ich möchte jetzt die und die Buchbox packen, ich möchte jetzt das und das jetzt genau machen, als wenn man im Verlag zusammenarbeitet. Weil hier ist viel mit Absprachen. Nicht jeder Verlag erlaubt alles. viele sind da auch, wie gesagt, dankbar und machen Dinge möglich, aber die Freiheit fehlt. Und wie gesagt, man kann ganz andere Margen setzen im Self-Publishing. Aber wie gesagt, es ist auch nicht so von wegen gehen Self-Publishing, dann wirst du erfolgreich, sondern man muss sich sehr mit dem Thema beschäftigen. Es hat beides Vor- und Nachteile.
Ja.
Ich tendiere mittlerweile mehr, wie gesagt, typabhängig, ich tendiere aber mittlerweile mehr zum Self-Publishing. Ich werde selbst auch im Self-Publishing veröffentlichen, weil ich habe dafür nicht genug Hirnkapazitäten, um Verlag zu arbeiten, weil es erfordert sehr viel Kraft und sehr viel Resilienz. Denn es ist mittlerweile leider so, wenn ich mich in Verlagen bewerbe, kriegt man oftmals keine Antwort. Und es gibt welche, die können das. Ich kann es nicht, weil ich habe so dieses, dass wenn ich mich dann wieder drüber nachdenke, ist es wie so eine offene Wunde. Ich habe kein Problem mit Ablehnung. Dann ist es halt so, ich kann weitermachen. Aber es ist wie so ein Verwandter, der verloren geht und man nicht weiß, wie ist es denn? Und dann muss man wieder neu nachdenken. Und wann ist denn jetzt diese Monate, dass man offiziell sagen kann, okay, jetzt ist es vielleicht doch keine Überlebenschance mehr und ich kann weitermachen. Wenn dann halt welche anfangen zu sagen, ja, jetzt sag bitte, bei wie vielen du abgelehnt wurdest, damit wir weitermachen. Was zählt dann als Ablehnung und was nicht?
Ja.
Ich habe mich bei, ich glaube, 5 Agenturen beworben und danach nicht mehr bei irgendjemanden. Denn ich denke, dahin wird sich das Ganze entwickeln, Richtung Hybridautoren, wenn man halt wirklich das als sein Hauptding haben möchte, vor allem als Autorin erfolgreich sein möchte, wird es wohl Richtung Hybrid gehen, die einigen im Verlag, die auch sehr lange Vorlaufzeit haben und dazwischen kann man halt im Self-Publishing veröffentlichen und mehr zum Thema Geld verdienen machen. Obwohl hier nur mal ganz kurz der Hinweis, dass viele Verlage, weil sie eben auch nicht mehr so viel in Vorkosten gehen können, auch gucken, wer ist erfolgreich im Self-Publishing. Können wir diese Bücher vielleicht nochmal zu uns nehmen oder können wir die Autoren für uns für nächste Projekte gewinnen? Das heißt also, man ist Gott sei Dank nicht mehr verbrannt, wenn man ins Self-Publishing geht, sondern eher ein Vorteil, dass man schon eine Leserschaft, eine Community hat, wenn man das halt vom Marketing her gut aufgebaut hat.
Ja.
Das war ein großer Exkurs.
Nee, super spannend. Also ich finde es ja gerade toll, wenn du eben auch Einblicke gibst, die eben, ich glaube, für super viele auch total hilfreich sind, weil diesen Wunsch, Traum, ein Buch zu schreiben, haben wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele. Und das mal ein bisschen greifbarer zu machen und da einfach auch mal Tacheles zu reden, finde ich schon sehr viel wert.
Der Piper Verlag hat tatsächlich mal das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 3-4 Jahre ist diese Studie her, die haben mal herausgegeben, die Zahlen, dass 80% der Menschen ein Buch schreiben wollen, allerdings beenden das Buch nur 10%. Damals war noch davon die Sprache, dass davon, glaube ich, 2 oder 3% auch veröffentlichen. Ich denke aber, dass mehr davon noch von Verlagsveröffentlichungen der Fall war. Und übrigens, auch wenn du davon sprichst, dass Kolleginnen von dir gerne veröffentlichen möchten, ist ja auch hier dieses, geht es ins Richtung Sachbuch? Soll das Buch ein Teil der Marketingstrategie sein? Das ist auch wieder eine ganz andere Voraussetzung als in der Belletristik zum Beispiel.
Ja, ja. Definitiv. Das ist
lustig.
Muss man sehr. Das
ist ein wahnsinnig schönes Feld.
Ja. Wie ist denn das bei dir? Die AutorInnen, die du im Buchmarketing unterstützt, was würdest du denn sagen, ist denn bei denen so die größte Herausforderung häufig?
Ich habe es mittlerweile als solches, also sie haben 3 grobe Baustellen, eigentlich fast alle. Die eine Sache ist, sie wissen nicht genau, was sie wollen, wer sie sind und was überhaupt mein Ziel damit ist, weil das ist abhängig davon, wie man weiterarbeitet. Für wen sie schreiben, wer denn genau die Zielgruppe ist, denn das ist der zweite Punkt, wo man weiterarbeiten müssen. Und das ist halt wirklich noch so ein, also ich, meiner Meinung nach ist ein großer Unterschied zwischen introvertiert und schüchtern. Denn introvertiert, also das wird oftmals so von wegen, ich kann das nicht, ich bin introvertiert. Introvertiert bedeutet ja eigentlich nur, dass ich Kraft daraus ziehe, dass ich eben, wenn ich für mich bin, wenn ich Ruhe habe, wenn ich alleine bin oder halt in kleinen Gruppen, wenn ich meine Kraft einteilen kann, das ist introvertiert. Man kann, das war ich tatsächlich lange, schüchtern sein und extrovertiert. Ich wusste, ich ziehe Kraft aus Menschen und aus Gesprächen, aber ich war wahnsinnig schüchtern und konnte das nicht, was natürlich so schön ist in der Kombination. Aber es wird halt immer gesagt, ich kann das nicht, denn ich bin introvertiert. Das hat keinen Grund damit zu tun, dass man dann nicht vor die Kamera gehen kann, dass man nicht vielleicht auch eine Lesung halten kann. Man muss bloß gucken, wie kann ich meine Kraft dafür einteilen, wie überwinde ich mich, wie kann ich meine Komfortzone aufbauen und wie kann ich mir danach die Ruhe nehmen, die ich brauche. Das heißt also diesen Ausgleich schaffen. Aber man sollte es nicht als Rundumschlag, ich kann nicht, weil sozusagen vor sich packen, weil damit macht man sich selbst Dinge kaputt und limitiert sich.
Okay. Hast du jetzt schon alle drei? Erstens, zweitens und war noch ein dritter?
Ja, das war der dritte. Dieses Introvertiert war der dritte. Das erste war sich selbst kennen. Ja. Und das zweite war die Zielgruppe. Das sind so, wenn man das geklärt hat.
Danke dann für die Zusammenfassung. Ja. Ja, perfekt. Ja, es ist, ich glaube, ein sehr spannendes Feld, weil es gibt ja ganz häufig Menschen, die können vielleicht gut schreiben und machen tolle Bücher und das muss ja dann niemand sein, der sich jetzt trotzdem gut vermarkten kann. Also ich glaube, da ist eine Menge zu tun und du hast genügend Kundschaft. Die Zielgruppe scheint ja erstmal sehr spitz bei dir, ist sie aber am Ende ja eigentlich doch nicht, weil es schon relativ viele Menschen gibt, die eben Bücher schreiben und eben auch vermarkten wollen. Also ich glaube, da ist schon eine riesige Zielgruppe da, die einfach Unterstützung braucht. Mich würde interessieren, dein Branding ist ja sehr auffällig. Also das bleibt auf jeden Fall hängen und sehr großer Wiedererkennungswert. Hast du das selber entwickelt? Hast du dir da Unterstützung geholt?
Das habe ich tatsächlich selbst entwickelt. Also es ist ein bisschen in Abkopplung an den Zeilenschlinger-Podcast gegangen, der ein bisschen ruhiger ist, aber schon eine orange Farbe hat, aber so eine, ich sag mal, eine leisere orange Farbe. Und ich fing dann dadurch an, ich habe an Selbstbewusstsein gewonnen, weil ich vor die Kamera gegangen bin. Habe dann mehr noch mich selber kennengelernt. Ich wusste, ich bin laut, ich bin lustig, ich möchte unterstützen, ich möchte helfen, aber auf eine, da kommt schon, wir machen das Art und Weise. Und deswegen wurde es bei mir ein sehr knalliges Orange und dann hat sich trotzdem immer noch mal ein bisschen, aber es ist alles tatsächlich selbst gewachsen, auf welche Art und Weise. Aber es soll halt freundlich, laut und lustig sein. Vielleicht ich auch.
Ja, ich glaube, es passt ganz gut und man hat auf jeden Fall einen großen Wiedererkennungswert. Also es ist relativ schnell zu erkennen, dass es von dir Postings sind. Das kann ich schon mal rückgeben. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie organisierst du dich denn jetzt in deinem Familienleben mit zwei Kindern, die ja auch beide noch sehr klein sind, und mit Mann und Leben auf dem Land? Also wie sieht so deine Organisation des Alltags aus?
Erstmal habe ich Unterstützung. Ich würde meinen Mann jetzt nicht als Unterstützung nehmen, weil wir sind einfach gemeinsam in dieser Beziehung. Ja, wir haben beide die Kinder und wir sind Gott sei Dank eine moderne Beziehung. Ja. Deswegen würde ich da auch nie sagen, so von wegen, oh, mein Mann, der hilft mir so viel. Ich helfe ihm, er hilft mir.
Der hilft so gut im Haushalt.
Ja, das ist was, was mich wahnsinnig annervt, so dieses typische Bild. Das ist aber ein toller Vater, weil er mit den Kindern spazieren geht. Er ist ein toller Vater, also das möchte ich auf gar keinen Fall ihm absprechen. Ja. Aber ich mag halt nicht, wie es gesellschaftlich aufgefasst wird, muss ich sagen. Und das ist aber tatsächlich auch eine Sache, meine Eltern wohnen nebenan, meine Großeltern nebenan. Das heißt, sie helfen mir, sie unterstützen mich, aber sie verstehen nicht, was ich mache. Sie verstehen überhaupt nicht, was ich mache. Und wenn sie mir helfen, bin ich meist daneben. Ich muss da auch noch gucken, wie ich das so ein bisschen besser halt kommunizieren. Wenn ich Termine habe, ist klar, auch da hilft es Ihnen, wenn ich sagen kann, ich habe einen Termin, könnt ihr bitte, als ich möchte mich jetzt hier ransetzen oder ich schreibe oder ich arbeite.
Deshalb magst du diese Termine so.
Ja, auch das ist tatsächlich mit ein Grund, weil das kann ich auch nach außen besser verargumentieren, dass ich jetzt nicht kann, weil. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich muss die Wohnung putzen, könnt ihr helfen, wäre das weniger schwierig für Sie zu verstehen.
Ja.
Aber es ist, das macht es halt manchmal schwierig, weil ich halt auch oftmals da thematisch gegen eine Wand renne, was da die emotionale Unterstützung angeht. Wir sind ganz, ganz tolle Menschen und wir verstehen uns sehr gut, aber wie gesagt, da ist so eine Wand, gegen die man rennt und irgendwann überlegt man, ob man der einfach ein bisschen ausweicht. Gartentechnisch passiert hier nichts. außer dass meine Großeltern es beispielsweise nicht mehr ertragen können, wie es nach außen hin wirkt und das sie übernehmen. Das heißt also, Rasen wird gemäht, Beete werden bepflanzt, weil ich mich nicht darum kümmere. Und weil mein Mann da auch kein Interesse hat, passiert das nicht. Wir haben uns tatsächlich jetzt eine Haushaltshilfe geholt, weil auch hier, es ist sehr viel. Und das sind so die Sachen, die wir uns wirklich organisieren, wo ich auch viel mit dem kämpfen muss, wie wird es für eine Familie angesehen, weil das geht eigentlich ja nicht. Muss ich auch selber mitkämpfen, dass ich diese Hilfe annehme, wie zum Beispiel diese Unterstützung im Haushalt. Aber ja, also wir arbeiten viel mit Unterstützung, sonst würde es zum Beispiel auch nicht gehen. Und das Schöne ist, mein Mann versteht es total. Für ihn ist klar, das ist meine Arbeit. Ich habe halt auch viele Abendtermine, dass er dann halt die Kinder mit ins Bett bringt. Und dann ist es das Schöne, dass ich mir halt auch eine Community aufgebaut habe, auch im Right Choice Club, die halt wissen, ich bin Mutter, die halt verstehen, wenn das Kind reinrennt und dann nicht hinterher ist von wegen, ich bitte dies zu unterlassen und das geht ja gar nicht, sondern viele davon sind, also ich glaube, 99% sind Frauen, 95% sind Frauen und viele davon sind Mütter oder verstehen zumindest, was wir hier machen oder dass es halt ist. Und dann ist es halt, dass man abends über tatsächlich auch so Themen wie Podcast spricht und der Große dann reinkommt, weil er halt nicht schlafen kann und mein Mann gerade mit dem Kleinen im Zimmer ist. Das ist dann nicht anders zu organisieren, ist manchmal nicht so schön, aber das ist die Realität. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich halt eine Community habe, die das halt versteht.
Du bist da relativ locker unterwegs sozusagen.
Ja. Das ist auch, weil das heißt, da hilft wieder das Branding. Das ist von Anfang an mit bei.
Das heißt, ihr habt Unterstützung, aber wie sieht es auch aus? Wie organisiert ihr euch? Habt ihr irgendwie einen gemeinsamen Kalender oder wie sieht sowas aus? Kalender?
Nein, wir haben keinen Kalender, dass wir uns mal gegenseitig Termine zuschubsen, so von wegen, dann und dann bin ich nachmittags beim Friseur, also mein Mann, ich nie, und dass man halt abends, wenn Abendtermine sind, dass ich ihn halt immer sozusagen in CC setze, dass er es weiß, natürlich reden wir auch miteinander, aber ich gehöre zu den Menschen, ich lebe sehr im Moment, das heißt also, wenn ich sehe, oh, jetzt ist was, okay, dann weiß ich, jetzt ist was, ich verlasse diesen Raum. Schöner Tag heute. Das hilft natürlich, das sehr gut zu trennen. Das heißt, wenn ich bei meinen Kindern bin, bin ich bei meinen Kindern. Wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich bei der Arbeit. Aber dann natürlich Dinge mit rübernehmen. Da muss man halt wirklich, dass ich sehr konsequent meinen Terminkalender führe und ihn dann halt an die Termine halt teilhaben lasse, die zwischen 16 Uhr und 20 Uhr oder so passieren oder auch überhaupt darüber hinaus passieren. Das heißt also jedenfalls in dem Bereich, wo wir wissen, Kinder sind zu Hause oder es ist was am Wochenende, da ist ganz klar, dass wir miteinander reden und dass ich auch weiß, dass ich donnerstags keine Termine mache, weil er dann seinen Ausgleich hat und zum Hockey fährt, wo er mittlerweile Sport macht.
Ja, guter Übergang, denn ich wollte dich gerade fragen, was machst du zum Ausgleich?
Ja, das ist eine Sache, wo auch noch wo schwierig ist. Für mich ist tatsächlich ein Ausgleich, dass ich mittwochs mir eigentlich, muss ich mir leider sagen, eigentlich keine Termine mache, sondern mittwochs arbeite ich aus Schwerin heraus. Da gibt es einen Coworking Space. Und auch wenn es ja eigentlich wieder Arbeit ist, ich fahre weg. Ich habe eine Autofahrt, wo ich völlig, weiß nicht, sind das Delta-Wellen, aber jedenfalls von meinen Hirnströmen dann einfach so ganz ruhig werden. Ich kann dann an dem Tag einkaufen. Das klingt jetzt auch wieder wie Arbeit, aber für mich gibt es fast nichts Entspannteres, als alleine einzukaufen mit einem Podcast auf dem Ohren, weil ich nur so da und hier. Es ist wie so ein kleiner Urlaub für mich. Und ich gehe dann auch raus, ich mache mir eine Mittagspause, ich kaufe mir eine Sushi-Bowl und setze mich dann raus und esse das, wenn das Wetter mitspielt. Aber was das eigentlich betrifft, ist halt, ich muss dafür gesund sein. Und deswegen geht das natürlich auch nur, wenn ich gesund bin, wenn ich die Kraft habe. Ich habe eigentlich auch angefangen, dass ich Sport an den Tagen mache, aber auch dafür muss ich halt fit sein. Und deswegen, das fehlt mir gerade wieder sehr, weil es jetzt ein paar Mittwochs ausgefallen ist.
Ja. Das ist eine schwierige Bank, aber bald, aber bald. Ja, was würdest du denn jemandem empfehlen, anderen Müttern, die vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen, aus der Elternzeit heraus. Was für Tipps, Tricks würdest du dem mit auf den Weg gehen aus deiner Erfahrung?
Also eine Sache, dass man sich erstmal bewusst macht, was passiert. dass man wirklich darüber nachdenkt, weil ich muss sagen, ich habe es zum Teil unterschätzt, weil die Elternzeit ist ja eigentlich ganz cool. Du hast Zeit, mindestens ein Kind ist ja bis 14 Uhr meistens in Betreuung, außer, also ich kenne zumindest nicht die Situation, dass man dann trotzdem beide zu Hause hat. Und das eine Kind, das schläft ja viel. Und gerade der zweite war bei uns wahnsinnig ruhig, der hat sogar nachts viel geschlafen. Und deswegen hatte ich viel Zeit, das Ganze zu machen, viele Möglichkeiten. Aber ab dem Moment, wo man denkt, okay, jetzt habe ich ja mehr Zeit, weil jetzt kann ich ja genau planen, so zwischen, sagen wir mal, 8:30 und 16 Uhr nur Zeit fürs Arbeiten. Aber dann kommen halt diese Rückschläge, aber diese Realität auf einen zu. Und das sind tatsächlich vor allem Krankheiten. Und das ist eine Sache, wie lang die dauern, damit habe ich nicht gerechnet. Und das heißt, sich dessen bewusst machen und dafür Dinge, und das ist eine Sache, wo ich halt sehr gerade dran arbeite, dass ich trotzdem da sein kann für die Kinder, aber auch für meine Selbstständigkeit, dass ich weiterhin stattfinde, dass ich nicht in Vergessenheit gerate. Da bin ich gerade, dass ich halt bei Social Media wahnsinnig runterfahre, aber das andere halt da habe, wie vorhin gesagt, mit der Umstellung, mit dem zweiten Podcast. Und dass man hier diese Möglichkeit hat, sich Puffer aufzubauen für diese Phasen, die bei mir anscheinend immer im März vor allem auch sind. Also so zum Ende des Winters, wenn sämtliche Batterien irgendwie alle sind, die man auch hatte.
Und der Vitamin-D-Speicher.
Ja, ich glaube, der ist bei mir echt runtergefahren. Ich habe jetzt wieder angefangen, Tabletten zu nehmen. Und dass man erstmal hier sehr, sehr sich damit informiert und guckt. Aber ansonsten ist es eigentlich die beste Zeit, damit anzufangen, weil in dem Moment kann man gerade in der Elternzeit gucken, wer bin ich? Dass man Zeit hat, wer möchte ich danach sein? Dass man einmal rausgerissen wird, also eigentlich ist ja eine Schwangerschaft, ein Kinderkriegen, ist ja eine Zäsur im Lebenslauf. Aber das kann eben eine wahnsinnige Chance sein, weil man aus dem Trott rauskommt, den man seit der Schulzeit hatte. Ich muss ja was Vernünftiges machen und das wird genau das Richtige sein und dann arbeite ich. Und wenn man Urlaub ist, dann kann man, wirklich im Urlaub ist, kann man ja dann gerade mal so davon abschalten, gucken, dass man irgendwas an Freizeit hat und dann geht's wieder gleich weiter. Und in der Schwangerschaft kann man ja noch ganz anders drüber nachdenken. Klar, Kinder sind ein großes Thema, aber wie definiere ich mich? Und ich habe gemerkt, ich bin nicht allein Mutter. Ich bin Mutter, ich bin gerne Mutter, aber das ist nicht mein Lebensmittelpunkt. Das kann es nicht sein für mich, weil es mich verrückt macht. Nicht nur, was die Kräfte angeht, aber sondern auch das ist, der Tellerrand ist mir zu klein dort. Und deswegen kann man diese Zeit halt nutzen, zu überlegen, wer bin ich und was mag ich wirklich? Was ist meine Leidenschaft? Und vielleicht auch, wie kann ich das nach der Elternzeit mitnehmen? Und wenn es halt die Antwort darauf ist, ich kann vielleicht damit auch Menschen helfen, ich kann Menschen unterstützen mit meiner Leidenschaft, mit dem, was ich liebe, oder sie unterhalten, kann es ja auch sein, dann auf alle Fälle es versuchen. Man muss sich gleich in die Vollselbstständigkeit. Wie gesagt, bei mir war es in die Vollselbstständigkeit, weil ich 2 Jahre davor schon eine Community aufgebaut habe in diesem Bereich, wo meine Zielgruppe sitzt. Sonst wäre das auch nicht so möglich gewesen. Aber dann zu gucken, viele starten ja in Teilzeit. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, schon aus dieser Teilzeit heraus meine Selbstständigkeit weiterzumachen? Weswegen man da auch wieder von Stunden hier gucken kann, dass das Kind trotzdem Vollzeitplatz hat. Also gibt es Möglichkeiten, eine Mischung aus Organisation, aber auch bewusster Einstellung, dass man diesen Weg geht? Aber dieses Bewusste ist mir ganz wichtig, das nochmal mitzugeben.
Vielen Dank dafür. Und ich würde dir gerne jetzt noch 10 Entweder-Oder-Fragen stellen, die noch ein bisschen mehr über dich preisgeben und wir dich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Und zwar, gibt kein richtig oder falsch, ich starte mal. Tee oder Kaffee?
Tee in einer Schwangerschaft nur, also Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
E-Mail oder Telefon?
Also hättest du jetzt gesagt E-Mail oder Videokonferenz, hätte ich Video gesagt, aber tatsächlich dann eher E-Mail.
Nachtigall oder Lerche?
Nachtigall.
Virtuell oder vor Ort?
Tatsächlich notgedrungen virtuell. Also ich mag vor Ort, ich freue mich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht genau wann, also es ist ja jetzt, glaube ich, August offiziell, wenn mich nicht alles täuscht. Also jedenfalls war im März die Leipziger Buchmesse. auf die freue ich mich in diesem Moment gerade zur Zeit der Aufnahme. Das heißt, ich liebe es, das Direkte zu haben, aber es ist mir nicht möglich in meinem Umfeld, weil es kaum kreative Menschen hier in Mecklenburg gibt, die das sich sichtbar machen, zumindest.
Mhm. Oder die sind halt einfach so weit auseinander, flächentechnisch.
Ja.
Ja, genau.
Da bin ich gerade dabei, dran zu sein, aber ja.
Okay. Netzwerktechnisch da was aufzubauen.
Ja, genau. Ich gucke da gerade, welche schon existieren und wie ich da auch mal Hallo sagen kann vor der eigenen Haustür.
Mhm. Mhm. Ja, spannend. Hausschuhe oder Socken?
Hausschuhe. Aber offene.
Aber offene.
Tatsächlich Sandaletten, die ich sonst im Sommer draußen trage, sind im Winter meine Hausschuhe.
Okay. Instagram oder LinkedIn?
Instagram.
Bei dir hätte man wahrscheinlich eher fragen sollen, Instagram oder Podcast?
Dann, wenn es darum geht, was mir mehr Spaß macht, was mehr mir nachhaltig mehr bringt, würde ich Podcast sagen.
Mhm. Ja. Analog oder digital planen?
Digital.
Auto oder Bus?
Keine Infrastruktur hier.
Auto oder Laufen?
Auch nicht, auch das ist nicht möglich. Es läuft tatsächlich aufs Auto hinaus, aber E-Auto, wir haben eine Solaranlage. Immerhin.
Ja, sehr E-Auto. Gut. Und letzte Frage, gut, die erübrigt sich bei dir wahrscheinlich auch fast. Ich stelle mal eine andere Frage. Normalerweise frage ich an der Stelle, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof? Aber die Frage kann ich mir hier schon selber beantworten. Es sei denn, in Schwerin gibt es auch noch einen Indoor-Spielplatz. Aber wahrscheinlich wird es der Kinderbauernhof sein.
Ehrlich gesagt, ist es einfach das Grundstück in den meisten Fällen. Und das ist halt eine Sache, weswegen ich es nicht so schön finde, weil hier halt der Anschluss fehlt.
Ja,
wir sind halt
wenig Austausch.
Ja, wenig Austausch, viel Grundstück, viel Familie, aber wenig andere Kinder leider. Und wenn wir halt auch uns mit Freunden treffen wollen, die haben halt zu anderen Zeiten Krankheiten, andere Infekte als wir. Und das ist dann gerade jetzt, es war ein halbes Jahr, wo wir uns wenig mit anderen Menschen getroffen haben.
Ja, ja. Und aber weil ich es jetzt schon gesagt habe, die andere Frage wäre, E-Book oder Paperback?
Paperback.
Mhm.
Also
ich habe es mir fast gedacht.
Ja, also es ist beides je nachdem, was für eine Lesesituation ist. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt, wenn ich nach Leipzig fahre, nehme ich kein Paperback und auch kein Hardcover mit. Aber hier lese ich das eigentlich lieber. Ich muss aber auch sagen, wenn wir jetzt darum gehen, aus der Schwangerschaft sich zum Beispiel heraus selbstständig zu machen, wie ich mich da am meisten weitergebildet habe, war auch nachts mit einem E-Book, weil das leuchtet wenigstens und man braucht nur eine Hand und muss nicht umblättern. Oder halt mit einem Podcast, wenn man die Kinder ins Bett bringt. Also das sind so die zwei Sachen, womit ich mich auch am besten, was man am besten mit Kindern vereinbaren kann. Entweder um sich zu unterhalten, aber auch um sich weiterzubilden.
Ja, ja. Vielen Dank, liebe Hanna, für dieses spannende Gespräch. Ich fand es total, ja, inspirierend, würde ich mal sagen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg mit deinem Business und hoffe, dass du den Ort findest für euch als Familie, wo ein bisschen mehr Austausch möglich ist und ihr euch rundum wohlfühlt.
Ich danke dir total, auch dass ich hier sein durfte. Ich muss aber auch immer noch dazu sagen, dass es für meine Pläne jetzt hier, ich bin manchmal ein bisschen undankbar, weil hier haben wir Unterstützung. Es ist günstiger hier zu dem, es war die beste Möglichkeit, jetzt tatsächlich zu sagen, ich kann mich jetzt selbstständig machen, weil wir eben zum Beispiel keine extrem hohen Mieten haben. Das heißt also, es ist eine Sache, sonst wäre es vielleicht gar nicht so möglich gewesen. Ich bin bloß anscheinend sehr undankbar. Aber ich danke dir, dass ich hier sein durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das freut mich, genau. Und dann bis bald.
Danke, bis dann.
Mamas Werkzeugkiste. Heute habe ich mal wieder sowas, althergebrachtes aus dem Zeitmanagement für dich. Aber ich finde es immer ganz spannend, vielleicht auch über sowas mal zu reden, um das vielleicht einfach mal wieder in Erinnerung zu rufen und mal wieder auszuprobieren. Wie wäre es denn mit Eat the Frog? Eine Methode, die dazu gedacht ist, dass man am Anfang die
harte Arbeit macht, also das, was besonders dringend und wichtig ist. Also es eignet sich für alle diejenigen, die einfach die produktivsten Stunden optimal nutzen wollen. Der Grundgedanke dieser Methode ist, beginne deinen Tag mit der wichtigsten und oft unangenehmsten Aufgabe, die du normalerweise aufschieben würdest. Dafür solltest du erstmal den Frosch identifizieren, also bestimme die wichtigste Aufgabe, die den größten Einfluss auf deine Ziele hat und die du eben auch oft aufschiebst. Dann früh anfangen, also beginne deinen Tag, indem du wirklich dich direkt dieser Aufgabe widmest. Und wenn du diese Herausforderung dann gemeistert hast, wirst du den Rest des Tages produktiver und stressfreier angehen können. Wichtig ist auch, dass man keine Ablenkung in der Zeit hat. Also konzentriere dich wirklich auf diesen Frosch, damit du ihn auch wirklich essen kannst, wenn wir jetzt mal in diesem Bild bleiben. Also ja, erledige sie wirklich. Und wenn wir jetzt mal bei dem Thema Buchmarketing bleiben, wenn das ein leidiges Thema für dich ist, also so ein Frosch, dann könnte das eben heißen, dass du dich zu Beginn des Tages mit deinen Maßnahmen rund ums Buchmarketing für eine Stunde beschäftigst, jeden Tag eine Stunde, damit du dein Buch eben voranbringst. Diese Methode hilft einfach dabei, Prokrastination zu überwinden und den Tag mit einem Gefühl der Erfüllung zu starten. Also das tut schon gut, wenn man erstmal so eine große Herausforderung gemeistert hat und dann hat man so eine positive Dynamik für den restlichen Tag. Das kennst du wahrscheinlich auch. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal die Erinnerung an Eat the Frog und vielleicht gucken wir mal alle, was momentan so unser Frosch ist. Mama sagt. Dieses Mal habe ich euch wieder bei Instagram gefragt, wie es denn aussieht mit dem Thema Buchschreiben. Schon verwirklicht, noch in Planung, großer Traum, was hält dich ab, was findest du am schwierigsten? Und ich habe einige Rückmeldungen erhalten, die ich natürlich heute wieder mit dir teilen möchte. Wir starten mal mit einer kurzen und knappen Antwort. Realisiert. Punkt. Das hat mir schon mal jemand zurückgemeldet. Da entgegengesetzt gab es die Rückmeldung, nee, diesen Traum habe ich nicht. Dann ein bisschen konkreter, was denn ein Problem sein könnte am Buch veröffentlichen, warum man vielleicht noch nicht angefangen hat. Ich denke, Selbstzweifel und Angst, nicht genug zu können, halten einen davon ab. Weiter gab es die Rückmeldung, auf jeden Fall geplant, Comic, Kindersachbuch und ein Buch über mein Konzept. Da steht also einiges an und ganz konkret eine weitere Rückmeldung. Ich habe veröffentlicht, aber nein, kein Marketing. Läuft so neben dem Business. Und zum Schluss noch eine etwas längere Antwort zum Thema Buchschreiben. Ich stecke mitten im Schreibprozess für mein erstes Buch. Im November 2023 ist die Idee gereift. Ich habe mir damals gesagt, 3 Monate nehme ich diese Idee richtig ernst und schau mal, was dabei rauskommt. Damit war ein solider Grundstein gelegt, weil schnell klar war, Marketing ist Autorinnensache, beschäftige ich mich parallel mit Marketing und habe angefangen, mehr hier auf Instagram zu teilen. Spezifisches Buchmarketing steht aber noch aus. Ja, danke an dieser Stelle auf jeden Fall für eure Rückmeldungen wieder. Ihr könnt jederzeit gern auf Instagram euch an den jeweiligen Umfragen beteiligen. Gibt's immer unterschiedliche Themen und ich freue mich immer sehr über euren Input. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teil sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.